erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Wenn dem amtierenden Bundeskanzler in diesen Wochen vorgeworfen wird, er kommuniziere zu wenig, er erkläre seine Politik zu wenig, dann vergessen Olaf Scholz Kritiker offenbar gerne, dass sich seine Vorgängerin im Kanzleramt rarer gemacht hat, wenn Journalisten Fragen hatten. Das gilt umso mehr, seit Angela Merkel nicht mehr die Regierungsverantwortung trägt. Dabei gibt es eine Menge Fragen, vor allem seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, vor allem zu ihrer Russland-Politik und ihrem Verhältnis zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin. Hat sie ihn jahrelang falsch eingeschätzt? Warum hat sich Deutschland unter ihrer Führung so enorm abhängig gemacht von russischer Energie? Doch Gelegenheiten, Fragen zu stellen? Keine. Bis heute Abend. Denn erstmals seit Ende ihrer Kanzlerschaft, vor einem halben Jahr, stellte sich Angela Merkel öffentlichen Fragen eines Journalisten. Welche Antworten er bekam, Christine Schwiezer. Und hier im Studio begrüße ich einen, der auch schon mehrfach Interviews mit Angela Merkel geführt hat, den Autoren und Dokumentarfilmer Stefan Lambi. Hallo, herzlich willkommen.
Guten Abend.
Herr Lambi, nach einem halben Jahr die Bundeskanzlerin AD wieder auf der Bühne, wieder in der Öffentlichkeit. Sie haben sie oft interviewt auch und befragt. Was war Ihr erster Eindruck?
Also ganz offenbar versucht die Altkanzlerin die Deutungshoheit über 16 Jahre Angela Merkel als Kanzlerin zu erlangen. Sie hat natürlich genau beobachtet, dass das Helmut Kohl nicht gelungen ist und auch ganz offensichtlich Gerhard Schröder nicht. Sie hat sogar in den letzten Monaten sehen müssen, wie Frank-Walter Steinmeier um seine Deutungshoheit als ehemaliger Bundesaußenminister kämpfen muss. Und dem wollte sie zuvorkommen. Und ich glaube, die Kurzzusammenfassung dieses anderthalbstündigen Gespräches ist, ich sag's mit meinen Worten, ich habe alles versucht, diesen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Ich bin traurig, dass mir das nicht gelungen ist, aber ein Mea Culpa werden Sie von mir nicht hören.
Das war das wirklich Interessante, dass da keine Entschuldigung in dem Sinne kam. Und Steinmeier, der als Außenminister, Sie haben es angesprochen, der dann gesagt hat, er habe sich geirrt, jetzt als Bundespräsident hat er das gesagt. Warum diese Diskrepanz von ein und derselben Regierung, wenn man so will?
Nochmal, Angela Merkel hat von sich aus die Initiative ergriffen. Frank-Walter Steinmeier stand unter Rechtfertigungsdruck und dem wollte ganz offenbar Angela Merkel zuvorkommen. Der Vorwand war die Veröffentlichung eines Buches mit drei Reden, aber im Gespräch ging es nicht um das Buch, sondern es ging letztlich um ihre Russlandpolitik. Ich fand spannend und das waren auch wirklich große Neuigkeiten für mich, dass sie davon ausgegangen ist, dass Wladimir Putin, Zitat, die EU zerstören wollte. Das heißt, wenn man das ernst nimmt, natürlich muss man das ernst nehmen, dann befand sich Angela Merkel über Jahre im Kriegszustand mit Wladimir Putin. Jetzt nicht im militärischen Sinne, aber im machtpolitischen Sinne. Mhm. Und dann kann sie ja unmöglich überrascht worden sein von der Invasion am 24. Februar. Also das ist für Historiker und auch für die jetzt lebende Generation natürlich ausgesprochen spannend, dass Angela Merkel davon ausging, dass Putin das eigentlich die ganze Zeit wollte. Und das bedeutet ja auch, wenn man das weiter durchdenkt, dass sie davon ausgeht, dass Putin mit dem Krieg in der Ukraine sich nicht zufrieden geben wird. Aus Sicht von Angela Merkel.
Glauben Sie, Angela Merkel hat Wladimir Putin dann unterschätzt oder eben nicht richtig eingeordnet, wenn sie das wusste oder diese Annahme hatte?
Also diesem Einwand ist sie gleich zuvor gekommen, indem sie gesagt hat, ich war nicht blauäugig. Sie wurde gar nicht damit konfrontiert, dass sie blauäugig war, sondern sie hat das sozusagen antizipiert und hat gesagt, ich war nicht blauäugig, weil ich wusste die ganze Zeit, was Putin da im Schilde führt. An anderer Stelle hat sie gesagt, sie ist nicht davon ausgegangen, dass man durch Handel Putin wandeln kann. Also auch das ist ja ein Vorwurf, der so in der Luft liegt. Und nochmal, Merkel wollte dieser Diskussion zuvorkommen, die sowieso läuft, aber sie wollte sich draufsetzen. Und so habe ich sie auch all die Jahre erlebt. Sie hat ja ganz selten nur ganz lange Interviews gegeben. Und man muss sich immer fragen, warum gibt sie jetzt ein anderthalbstündiges Interview, das sie nicht kontrollieren kann? Sie hat das früher gemacht, wenn sie unter extremem Druck stand, in der Krise war, also Corona-Krise, oder kurz vor Bundestagswahlen. Aber zwischendurch praktisch nicht. Warum macht sie das jetzt?
Sie steht ja nicht mehr zur Wahl.
Sie steht nicht mehr zur Wahl, bleibt die möglicherweise Krise, zumindest die PR-Krise aus Sicht von Angela Merkel. Und sie will diese Diskussion jetzt kontrollieren.
Die große Frage, die aber auch im Raum steht, wie konnte es passieren, dass unter ihrer Regierung wir uns so abhängig von russischer Energie gemacht haben? Denn auch wenn sie sagt, ja, rückblickend ist es immer leichter, das dann einzuschätzen. Aber das war doch etwas, was man schon hätte auch sehen können.
Das ist einer der spannenden Punkte, die eben nicht zur Sprache kamen in dem Interview. Also weder von dem Interviewer noch von Merkel selbst. Ich glaube, sie ahnt, dass es ein ganz schwacher Punkt ist. Also sie hat natürlich das Land Deutschland in eine Abhängigkeit von russischer Energie getrieben, in eine übergroße Abhängigkeit. Und nicht nur von russischer Energie, sondern auch von fossiler Energieform. Also ihre Klimapolitik war heute gar nicht Thema.
Das kam gar nicht dazu, ne?
Und ist, um es mal gemilde zu sagen, misslungen. Und damit haben jetzt natürlich ihre Nachfolger im Amt der Bundesregierung zu kämpfen. Die müssen innerhalb kürzester Zeit das nachholen, was sie in über 10 Jahren nicht geschafft hat. Das wäre heute spannend gewesen, von ihr zu hören. Sie hat das Thema nicht angeschnitten. Möglicherweise wird sie das bei nächster Gelegenheit tun. Denn da ist sie wirklich in der Defensive.
Glauben Sie denn, aber um nochmal auf den Ukraine-Krieg und die Situation derzeit zurückzukommen, dass man Ihre ganze Kanzlerschaft unter dem Prisma dieser Entwicklung neu bewerten wird?
Nein, das glaube ich nicht. Das wäre übertrieben. Und ich würde ihr auch gar nicht vorwerfen, dass sie lange an diesem Glaubenssatz festgehalten hat, dass man enge Beziehungen zu dem Nachbarstaat Russland pflegen sollte. Das fand ich jetzt nachvollziehbar und ich habe mich in all den Jahren auch nicht darüber gewundert. Also deshalb wäre es jetzt sehr schwer,
die politische Stimmung auch im Land
sehr schwer im Nachhinein zu sagen, hättest du mal. Ja. Also da würde man Angela Merkel Unrecht tun. Aber andere Punkte konnte sie sehen und musste sie sehen. Die Abhängigkeit von russischem Gas war im Deutschen Bundestag im Jahre 2015 Thema. Eine gewisse Annalena Baerbock hat davon gesprochen, dass die Gefahr groß ist, dass Putin Gas als Waffe benutzt. Das war Thema im Deutschen Bundestag. Also nicht erst jetzt, sondern vor 7 Jahren.
Und jetzt haben wir die Entwicklung dahin. Also, die Deutungshoheit über die Kanzlerschaft von Angela Merkel wird uns, glaube ich, weiter beschäftigen. Vielen Dank für die Einschätzung und Analyse, Stefan Lambi.
Ich danke Ihnen.
Dass Yachten oder Flugzeuge russischer Oligarchen beschlagnahmt werden oder gerade erst Russlands Außenminister Lavrov nicht nach Serbien reisen konnte, weil der europäische Luftraum für russische Flieger gesperrt ist, das sind die Folgen der weitreichenden Sanktionen für die Eliten, die Schlagzeilen machen. Doch es gibt auch die vielen kleineren, aber unübersehbaren Folgen für die restliche Bevölkerung. Allein hier in St. Petersburg heute, wo das Logo einer amerikanischen Fastfood-Kette abgeschraubt wurde. Wie wirken sich all die vielen Sanktionspakete der westlichen Staaten auf den Alltag der Russinnen und Russen aus? Welche Folgen hat es für sie, wenn ein westliches Unternehmen nach dem anderen seine Geschäfte in Russland einstellt? Demian von Osten berichtet.
Das Lager in Podolsk bei Moskau ist noch voll. Doch dieser Lieferant von Fitnessgeräten spürt Auswirkungen der westlichen Sanktionen. Die Lieferketten nach Russland sind gestört. Es dauert länger und ist teurer. Auch die Zahlungsweise habe sich geändert, sagt der Direktor. Wir verwenden jetzt ein chinesisches Zahlungssystem, um direkt in Yuan zu bezahlen. Es gibt Nebeneffekte. Weil das Yuan-System nicht so gut ist wie SWIFT, kann die Bezahlung bis zu 8 Tage dauern. Schlimmer dürfte es jene Fitnessstudios treffen, die auf hochwertige US-amerikanische Trainingsgeräte setzen. Jedes 7. Studio in Russland berichtet von Problemen bei Ersatzteillieferungen. Wenn sich nichts ändere, drohten in einem halben Jahr den Fitnessstudios die Kunden wegzulaufen, warnt die Präsidentin des russischen Fitnessverbands. Wissen Sie, die hochwertige Produktion amerikanischer, deutscher oder italienischer Geräte, das können wir kaum erreichen, selbst in einem Zeitraum von 10 Jahren nicht. Auch in Kinos Leere. Hollywood-Filme werden nicht mehr gezeigt. Diese Kette hat schon 3 Kinos geschlossen. Ich bin natürlich enttäuscht. Es sollte doch jetzt Marvel rauskommen. Wir weichen dann halt jetzt aus und schauen übers Internet. Ist natürlich nicht so angenehm. Netflix kann man über VPN schauen. Die ganze Welt nutzt VPN-Dienste. China ist doch schon lange abgeschnitten vom globalen Internet, aber alle Chinesen haben Wege gefunden, das zu umgehen. Alexei Vasyasin ist Chef über 76 Kinos in Russland. Jetzt muss er seine Kinosäle in Windeseile neu füllen. Mit Live-Übertragung von Fußballspielen zum Beispiel, indischen Bollywood-Filmen oder russischen Produktionen, etwa aus Jakutien. Für diesen Neuaufbau bräuchten wir eigentlich Zeit, aber die haben wir nicht. Wir haben zwei harte Pandemiejahre hinter uns. Dann dachten wir, dafür eine Lösung zu haben. Und sofort kam das nächste Problem auf uns zu. Das ist gleichzeitig schwer zu lösen. Weniger Kundschaft dadurch auch in den Einkaufszentren. Doch politisch einmischen will sich angesichts der Sanktionen kaum jemand. Dafür hat Putins System das Land mit Polizei und scharfen Gesetzen viel zu fest im Griff.
Demian von Osten in Moskau. Noch lehnt sich also niemand auf in Russland. Heißt das, noch kommen die Menschen mit den Folgen der Sanktionen klar?
Ja, man kann fast diesen Eindruck haben, obwohl, wenn man morgen sich die Wirtschaftsnachrichten hier im Land anschaut, eigentlich kein Morgen vergeht, wo es keine schlechten Nachrichten gibt. Fast Zusammenbruch am Automarkt, die Hälfte der Autosalons könnte geschlossen werden und ein Rückgang im Bruttoinlandsprodukt. Das sind doch schlechte Nachrichten, die die Wirtschaft erwarten, aber es führt nicht dazu, dass die Menschen jetzt in Panik hier durch die Gegend laufen. Vielleicht auch, weil viele Russinnen und Russen noch die 90er Jahre in Erinnerung haben, wo es zum Teil viel schlimmer war, es Engpässe gab in der Versorgung mit Lebensmitteln. Hier sind die Supermärkte nach wie vor voll und in den wesentlichen Dingen gibt es keine großen Engpässe, die die Menschen jetzt zu größeren Panikhandlungen verleiten könnten.
Die Sanktionen sollten ja auch nicht in erster Linie die Bevölkerung treffen, sondern es finanziell schwerer machen, für Präsident Putin den Krieg in der Ukraine zu führen. Geht dieses Vorhaben bislang auf?
Ja, für diesen jetzigen Krieg kann das eigentlich nicht so ganz aufgehen, weil die Panzer und anderen Militärgeräte ja längst produziert sind, der Treibstoff in Russland sowieso aus eigenen Quellen zur Verfügung steht und auch die Soldaten weiter bezahlt werden können. Denn durch den Krieg ja gestiegenen Rohstoffpreise auf den Weltmärkten verdient auch Russland offenbar deutlich mehr Geld als vorher und kann damit seine Reserven wiederum auffüllen. Man hat es auch geschafft, den Rubelkurs, der anfänglich abgestürzt war, deutlich zu stabilisieren. Also da sieht es zumindest kurzfristig gut aus. Langfristig macht sich die Regierung aber sehr wohl Sorgen. Das ist zu merken daran, dass Russland ja versucht, Zugeständnisse bei den Sanktionen zu erzwingen.
Demian, vielen Dank für die Informationen nach Moskau. Als Deutschland Anfang April 40 russische Diplomaten des Landes verweist, macht nicht nur die so erhebliche Zahl der betroffenen Beamten hellhörig, sondern auch der Grund. Alle 40 arbeiteten laut Bundesinnenministerium den verschiedenen russischen Geheimdiensten zu. Zu Deutsch, es sind Spione, die, so Außenministerin Baerbock, hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet haben. Und auch der heute vorgestellte Verfassungsschutzbericht warnt eindringlich vor den zunehmenden Versuchen Russlands, seinen Einfluss hierzulande auszuweiten. Etwa in Form von Spionage oder zunehmend auch in Form von Cyberangriffen. Einzelheiten von Michael Stempfle.
Die russische Botschaft im Regierungsviertel. Also mitten in Berlin. Traditionell die Hauptstadt der Spione, wie zu Zeiten des Kalten Krieges.
Die russische Botschaft in Berlin ist ein Riesenobjekt mit mehreren hundert Beamten. Und ein Teil dieser Beamten sind eben dann auch Spione, die dann ihre Möglichkeiten vor der Haustür finden.
Ende Februar. Mit der sogenannten Spezialoperation gegen die Ukraine beginnt nicht nur ein militärischer Krieg, sondern auch ein Informationskrieg. Etwa bei der Frage nach Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine. Informationen, die die Russen jetzt unbedingt brauchen. Es sind gut gehütete Geheimnisse aus dem Regierungsviertel.
Aus welchen Betrieben kommen die? Wie werden die verladen? Welche Wege nehmen sie? Das ist das Interessante, dass man sagt, dass Gepard oder Haubitzen oder Ähnliches geliefert werden. Sagt man, jo, aber jetzt kommt das Interessante. Denn das Interessante ist, kann man dieses verhindern?
Anfang April. Außenministerin Baerbock erklärt 40 Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen. Sie haben für den russischen Geheimdienst gearbeitet. Der Verfassungsschutz hatte dafür die Informationen geliefert. Und jetzt?
Wir haben wahrnehmen müssen, dass diese Aktivitäten trotz der Ausweisung von 40 Agenten aus Deutschland nicht zum Erliegen gekommen sind, sondern wir sehen eben Anstrengungen, eventuelle Defizite auszugleichen. Und auf Details kann ich da nicht weiter eingehen.
Rückblick, Universität Augsburg. Dieser Spionagefall zeigt, wie weit Moskau sein Netz ausgedehnt hat. Ein 30-jähriger Russe soll Informationen über das europäische Raketenprogramm Ariane an Moskau weitergegeben haben. Ermittlungen, Festnahme im vergangenen Sommer, Gerichtsverhandlungen. Gerade jetzt, wo Berlin mit seinen Partnern Sanktionen gegen Russland verhängt hat, braucht Moskau wieder Informationen aus der Wissenschaft, aus dem Bereich Technologie.
Hightech fließt jetzt legal kaum mehr nach Russland. Also ist es umso wichtiger, dass man jetzt den Hightech, den man braucht, anderweitig beschafft. Denken Sie nur an die pressebekannten Beispiele, dass Waffensysteme, die zum Teil auf Hightech, westlichem Hightech beruhen, nun nicht mehr funktionieren.
Heute nun die Warnung des Verfassungsschutzes. Russland plane, die kritische Infrastruktur in Deutschland anzugreifen.
Wir haben zwar noch keine massiven Angriffe gegen die kritischen Infrastrukturen erlebt, aber wir sehen schon Ausforschungsaktivitäten als Vorbereitungshandlungen für solche Angriffe.
Wie skrupellos Russland vorgeht, hat ein Mord in Berlin gezeigt im kleinen Tiergarten 2019. Der Auftrag kam, so Ermittler, aus der russischen Botschaft.
Es ist ein Thema, bei dem sich die Landwirtschaftsminister und Ministerin vergangener Legislaturperioden die Zähne ausgebissen haben. Eine Kennzeichnung, die es Menschen im Supermarkt ermöglicht, zu erkennen, wie gut ein Tier gehalten wurde. Der aktuelle Agrarminister Cem Özdemir versucht nun einen neuen Anlauf für mehr Transparenz an der Ladentheke. Und zwar für Schweine. Über die Erfolgsaussichten Justus Kliss.
Für sie soll es in Zukunft eine gesetzliche, verpflichtende Haltungskennzeichnung geben. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen an der Ladentheke, auf dem Markt oder im Onlinehandel erkennen, in welcher Stallform Masttiere den großen Teil ihres Lebens verbracht haben. Für den Vorsitzenden der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands, Heinrich Dierkes, ist der Vorschlag aus dem Ministerium kein großer Wurf.
Das ist ein ganz, ganz kleiner Schritt.
Für den Bundesminister ist das hingegen ein wichtiger Schritt.
Wir machen das jetzt. Die Tierhaltungskennzeichnung kann nicht länger warten. Die muss jetzt auf den Weg gebracht werden.
Özdemirs Eckpunkte für eine staatliche Tierhaltungskennzeichnung sehen zunächst nur für Schweine 5 Haltungsformen vor. Stall entsprechend den gesetzlichen Mindestanforderungen, Stall Plus mit etwas mehr Platz als 1 Quadratmeter pro Tier, Frischluftstall, Auslauf und Freiland und Bio mit noch größerer Auslauffläche. Der Tierschutzbund kritisiert, dass Transport und Schlachtung bei der Kennzeichnung keine Rolle spielen, denn das seien
wesentliche Bereiche, in denen Tiere viel Leid erfahren, die dringend mit dem Kennzeichen geregelt werden müssen.
Weil allein die Kennzeichnungspflicht nicht zwangsläufig zu besserer Tierhaltung führt, will Özdemir Schweinehalter finanziell unterstützen, damit sie Ställe artgerechter umbauen. Doch die langfristige Finanzierung ist noch nicht geregelt. Ein Dilemma für Schweinehalter wie Heinrich Dierkes.
Wenn Sie zur Bank gehen und sagen, Sie wollen wo was machen, aber Sie wissen noch nicht genau wie und Sie wissen auch noch nicht, wer es bezahlt, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass der Banker Ihnen einen schönen Tag wünscht, aber ganz sicher keine Planung mit Ihnen macht.
Doch Tierhaltung in Deutschland will der Bundeslandwirtschaftsminister unbedingt erhalten und wirbt darum, vor allem Richtung Koalitionspartner FDP in den Umbau Geld zu stecken.
Sie kriegen mit dem einen Euro, den Sie investieren, Klimaschutz, Sie kriegen Tierschutz, Sie kriegen Verbraucherschutz und Sie kriegen noch die Hofnachfolge. Das heißt, Sie helfen, dass im ländlichen Raum zukünftig Landwirtschaft, Tierhaltung stattfinden kann.
Geld für höhere Haltungsstufen, da will Finanzminister Lindner nicht mitziehen. Für Heinrich Dierkes bedeutet das Ungewissheit, auch für seinen Sohn, der den Betrieb eigentlich weiterführen soll. Vor einem Satz fürchtet er sich.
Papa, weißt du was? Das mache ich nicht mehr.
Zum neuen Tierwohl-Label hat Werner Eckert von der Redaktion Umwelt und Ernährung beim Südwestrundfunk folgende Meinung.
Dieses Label hat schon einen Bart und graue Haare, bevor es geboren wird. Ewig gefühlt ist das schon in der Mache. Mindestens 2 sind Minister daran gescheitert und längst ist nicht ausgemacht, dass es kommt, wie Cem Özdemir es jetzt erstmal in Eckpunkten vorgestellt hat. Da wird auch innerhalb der Ampel noch gezerrt und gezogen. Vor allem hakt es bei der Frage, wie soll mehr Tierwohl denn bezahlt werden? Die FDP will weder Steuern noch Abgaben mitverantworten. Aber ohne Geld wird das nichts. Die Bauern müssen investieren und das muss einer zahlen. Auf den Markt alleine vertrauen hilft nicht, denn deutsches Fleisch wird gekennzeichnet, importiertes nicht. Im Zweifel entscheidet sich der Kunde dann für billiges, ungekennzeichnetes Auslandsfleisch nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich auch nicht heiß. Finanzierung also nicht geklärt. Und wenn man es genau ansieht, dann ist Cem Özdemir auch sonst noch nicht viel mehr als seinen Vorgängern zu diesem Thema eingefallen, außer einer eigenen fünften Stufe für Bio, ein Tribut an die grüne Ökobauernszene. Ansonsten orientiert er sich halt sehr an dem System, das der Handel auch ganz ohne sein Zutun ja ohnehin schon eingeführt hat. Damit bleibt am Ende immer die Verantwortung bei uns, den Verbrauchern. Wenn die Kennzeichnung denn so kommt, wie Özdemir sie plant, dann ist sein Tierwohllabel auch nur eine gute Voraussetzung für eine informierte Entscheidung an der Theke. Es wird uns diese Entscheidung nicht abnehmen.
Die Meinung von Werner Eckert. Szenen wie diese hat es am Wochenende, wenige Tage nach dem Start des 9-Euro-Tickets und an diesem langen Pfingstwochenende, nicht nur hier in Berlin gegeben. Dass es einen solchen Ansturm auf Züge und Regionalbahnen geben würde, das war abzusehen. Daher stellt sich die Frage, wird es solche Szenen von nun an jedes Wochenende geben, bis das 9-Euro-Ticket-Angebot Ende August ausläuft? Wie es nun weitergeht bei der Bahn, berichtet Susanna Czalek.
Die vermeintliche Autofahrernation Deutschland, sie kann auch Nahverkehr. Das 9-Euro-Ticket, es hat am Pfingstwochenende Zigtausende auf die Schiene gelockt. Die Folge? Viele Verspätungen, vollgestopfte Züge und überfüllte Bahnsteige. Brigitte Göbel hat all das hautnah miterlebt. Sie hat über Pfingsten Freunde im Rheinland besucht mit dem Nahverkehr. Heute geht es zurück über Köln ins niedersächsische Diepholz.
Es war sehr anstrengend, ne? Die Bahnen waren sehr voll. Die Leute haben im Zug gestanden. Es war sehr schwer mit Gepäck, weil die meisten hatten eben Koffer dabei. Kinderwagen und Fahrräder war total unmöglich. Und was auch ganz schlimm ist, man kann die Toiletten überhaupt nicht aufsuchen. Man kommt von seinem Platz gar nicht hoch.
Die Bahn spricht heute von regionalen Auslastungsspitzen. Schriftlich erklärt sie, man habe bereits zusätzliche Nahverkehrszüge und deutlich mehr Personal im Einsatz. Mehr gehe nicht. Mit 86.000 Zugfahrten ist bei DB Regio über das lange Wochenende alles gerollt, was rollen kann. Das 9-Euro-Ticket ist ein einmaliges Experiment und eine große Chance für die gesamte Branche. Eine Chance, aber in erster Linie wohl eine Herausforderung. Viel mehr Reisende treffen auf eine Infrastruktur, in die zuletzt zu wenig investiert wurde. So sieht es Tim Engartner, Bahnexperte von der Universität Köln. Schuld daran sei vor allem die Politik.
Wenn eine gigantische Nachfrage auf ein bescheidenes Angebot trifft, hat man immer Engpässe. Und so ist es ja bei der Bahn auch. Wir haben einen ausgedünnten Fahrtakt in den letzten Jahren erlebt. Wir haben zu wenig Personal, zu wenig Lokführer, wir haben zu wenig Waggons. Und wenn das alles nicht aufgewachsen ist in den letzten Jahren, muss das bei einer Steigerung der Nachfrage natürlich zu Verknappungen des Angebots führen und zu desaströsen Zuständen, wie wir sie jetzt in den letzten 3 Tagen erlebt haben.
Und nun? Pfingsten habe die Schwachstellen des Systems offengelegt, findet man beim VDV, dem Verband des öffentlichen Personennahverkehrs. Kurzfristig lasse sich da nicht viel machen, langfristig aber schon mit Geld.
Wir müssen ausbauen, ausbauen, ausbauen. Wir brauchen zusätzliche Kapazitäten. Wir brauchen die Möglichkeit, an den Bahnsteigen mehr Menschen dann auch auf Züge warten und in Züge ein- und aussteigen zu lassen. Das ist ja nicht so, dass wir die Menschen daran hindern wollen, in die Züge einzusteigen, sondern wir müssen dann aus Sicherheitsgründen, wie jetzt geschehen an Pfingsten, die Bahnsteige teilweise sperren.
Und Brigitte Göbel? Sie will sich nun gut überlegen, ob sie nochmal an einem Feiertag im Nahverkehr quer durch Deutschland fährt, auch wenn es unschlagbar günstig ist.
Nach dem Zugunglück mit 5 Toten in Oberbayern sind Ermittlungen gegen 3 Mitarbeiter der Bahn eingeleitet worden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten des Tages mit Jens Rieber.
Der Anfangsverdacht lautet auf fahrlässige Tötung. Genaueres wurde zu den Vorwürfen noch nicht mitgeteilt. Der Regionalzug war am Freitag in einer eingleisigen Kurve aus den Schienen gesprungen. Die Ermittlungen konzentrieren sich deshalb auch auf den Zustand der Gleise und der Räder. Bundeskanzler Scholz will zusätzlich mehrere 100 deutsche Soldaten zum Schutz vor einem möglichen russischen Angriff nach Litauen schicken. Das deutsche Engagement solle zu einer robusten Kampfbrigade an der NATO-Ostflanke ausgebaut werden, so Scholz heute in Vilnius. Er war dort mit dem litauischen Präsidenten Nausėda und den Regierungschefs von Lettland und Estland zusammengetroffen. Im Anschluss besuchte Scholz die mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten, die in Litauen stationiert sind. Die weltweiten Staus und Verzögerungen in der Containerschifffahrt schlagen auch auf Häfen in Europa durch. Zahlreiche Schiffe können laut einem Bericht des Kieler Instituts für Weltwirtschaft weder be- noch entladen werden. Mehr dazu von Stefan Wolf.
Staus im Suezkanal und vor US-amerikanischen Häfen hat es bereits gegeben. Nun erreichen die Verzögerungen erstmals seit Ausbruch der Pandemie auch die Nordsee. Vor den Häfen Belgiens, der Niederlande und Deutschlands liegen Containerschiffe und warten. Sie machen immerhin 2% der weltweiten Frachtkapazitäten aus. Vor Shanghai und der angrenzenden Provinz Zhejiang hängen sogar 3% fest. Insgesamt stecken derzeit auf den Weltmeeren 11% aller verschifften Waren im Stau. Waren und Güter, die nicht entladen werden können, fehlen in der Industrie und im Handel. Erst vergangene Woche endete in Shanghai ein harter Corona-Lockdown. Wegen der langen Handelswege könnte es deshalb Monate dauern, bis sich die Lage wieder beruhigt.
In der Nations League gab es heute Abend die Neuauflage eines Klassikers. In der Münchner Allianz Arena traten Deutschland und England gegeneinander an.
7 Änderungen in der Startelf von Hansi Flick. Der Bundestrainer will ein anderes Gesicht sehen seiner Mannschaft, die entsprechend mutig beginnt, mit Müllers Chance nach wenigen Minuten. Ein interessantes Spiel, die Engländer ab Mitte der ersten Halbzeit auf Augenhöhe. Die defensive Stabilität ist in der deutschen Abwehr nicht immer gewährleistet. Die DFB-Auswahl hat mehr Ballbesitz, besonders auffällig ist Musiala, der mit vielen Ideen das deutsche Spiel belebt. Die größte Chance der Engländer in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten durch Saka, Neuer mit einem herausragenden Reflex. Nach der Pause die Gastgeber mit einem perfekten Start, als Kimmich-Hofmann das 1:0 auflegt, 51. Minute. Verdient. Deutschland, das aktivere Team, legt den zweiten Treffer aber nicht nach. Der Ausgleich fällt in der 88. Minute, als Kane einen berechtigten Foul-Elfmeter verwandelt. Gleichzeitig der Endstand. Insgesamt ein gerechtes Remis. Für die deutsche Mannschaft das zweite Unentschieden im zweiten Nations League-Spiel.
Für alle, die sich schon immer gefragt haben, was ihnen die Europäische Union eigentlich so im Alltag bringt, hier ist mal eine sehr praktische Antwort. In gut 2 Jahren, also Mitte 2024, wird es nur noch ein einheitliches Ladekabel für all jene Geräte geben, die unser modernes Leben so begleiten. Also Handys, Tablets, Lautsprecher, Portable, Navis oder Spielekonsolen. Eines für alles. Die Entscheidung ist ein Meilenstein. Bereits 2009 erstmalig ins Gespräch gebracht, gab es vor gut 10 Jahren ja immerhin noch mehr als 30 verschiedene Anschlüsse für die Modelle der unterschiedlichen Hersteller. Nach mehreren gescheiterten Versuchen haben sich nun das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten auf diese Verbraucherrevolution an der Steckdose verständigt. Janina Werner.
Mit diesem Kabelchaos soll bald Schluss sein. Dann heißt es ein Ladekabel für alle. Der USB-C-Anschluss soll dann Standard sein. Darauf hat sich heute die EU geeinigt, die EU-Kommission in Feierlaune. 9 Monate nach dem Vorschlag der EU-Kommission wird es endlich ein einheitliches Ladekabel für unsere 450 Millionen Mitbürger, unsere Verbraucher geben, um ihnen das Leben zu erleichtern. Die Kabelerleichterung wird es erst einmal für Smartphones, Tablets und Kameras geben. Später sollen dann noch Laptops, E-Reader und Navigationsgeräte dazukommen. Laden für alle leicht gemacht.
Wir haben uns darauf geeinigt, dass Mitte 2024 alle Geräte, wo es technisch möglich ist, einen gemeinsamen Ladestandard haben für das Ladekabel. Und das heißt, dass am Ende endlich die Verbraucherinnen wegkommen von diesem Kabelsalat, den sie in ihrem Schubladen haben, und dass es auch fürs Klima gut ist, denn der Elektromüll ist der am schnellsten wachsende Müllberg.
Rund 1000 Tonnen Elektroschrott jährlich könnten laut EU-Kommission dadurch eingespart werden. Das einheitliche Ladekabel sei zwar eine gute Idee, aber der Weg dahin habe viel zu lange gedauert, kritisieren Verbraucherschützer. Als die Kommission begann, mit der Industrie das Vorhaben zu diskutieren und sie die freiwillige Selbstverpflichtung gewählt haben, war das vor 10 Jahren. Ich bin also nicht so sicher, auch wenn man alles in Betracht zieht, dass man das schnell nennen kann. Vor allem der iPhone-Konzern Apple mit seinem eigenen Lightning-Ladesystem hat sich gegen eine einheitliche Lösung in der EU bislang immer gewehrt. In der Vergangenheit waren sie sehr aktiv gegen das einheitliche Ladekabel. Ich habe den Eindruck, dass sich die Dinge verändert haben. Auch weil sich der gesamte Markt, zumindest was die Mobiltelefone angeht, immer mehr annähert. 2024 heißt es dann nach mehr als 10 Jahren endlich, ein Stecker für Europa.
Und wie das Wetter für Deutschland wird, das weiß Sven. Einheitlich?
Ich würde mal sagen, einheitlich wechselhaft. Und dann kommt langsam das Hoch für viele, vor allen Dingen im Süden sehr viel Sonnenschein. Im Norden wird es ein bisschen wechselhafter, aber auch freundlicher werden. So, wenn man so einen langen Satz bilden muss, dann sieht man schon, so ganz einheitlich ist es nicht, wie so oft beim Wetter. Wir gucken aber mal auf das, was dieses wechselhafte Wetter auch bietet. Und das ist eine Aufnahme von Henry Hundewart. Er hat das heute gemacht und man sieht wunderschön das, was ganz viele von Ihnen heute beobachtet haben. Wunderschöne Regenbögen. Sie sehen übrigens zwei, das ist der untere, der erste. Und hier etwas schwächer zu sehen, der zweite. Interessant übrigens, der Öffnungswinkel eines solchen Regenbogens liegt bei 41 Grad. Das heißt, auch wenn die Sonne höher steht als 41 Grad über dem Horizont, dann kann man keinen Regenbogen mehr sehen, weil er ja dann unter dem Horizont wäre. Das heißt, mittags im Sommer gibt es gar keine Regenbögen. Da muss man ein bisschen warten, entweder auf den Morgen oder meistens dann auf den Abend, wenn die Schauer in sich zusammenfallen. Und in den nächsten Tagen wird es immer weniger mit den Regenbögen. Das ist Stuttgart als Beispiel. Sonnenausbeute 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, 14 Stunden und am Sonntag sogar 16, fast das astronomische Maximum und damit überhaupt das Maximum, was möglich ist. Wir sind nicht mehr weit weg vom längsten Tag des Jahres. Und gucken jetzt auf den Wetterablauf, der unmittelbare, der letzte Regen, die Schauer fallen in der Nacht in sich zusammen, ist klar teils auf, aber man sieht hier schon hinter mir und jetzt neben mir diese nächste Front, die von Westen reindrückt, das tut sie mit Regen. Die Natur freut sich darüber. Meistens ist es auch der Regen, nur ab und zu sind mal Blitz und Donner mit drin. Das Ganze kommt langsam nach Osten weiter voran. Wenn dann dieses Regengebiet da ist, sind die Temperaturen auch gedämpft. In der Nacht zunächst mal 7 bis 13 Grad, aber morgen Nachmittag beim Regen im Westen gerade mal 17, 18 Grad. Nach Osten, Sachsen zum Beispiel bis 27, also nochmal richtig Sommer. Die Aussichten, ein durchwachsener Donnerstag, aprillig und auch mal ein bisschen kühler. Freitag kommt das Hoch schon wieder zurück bei 22 bis 25 Grad.
Und jede Menge Chancen auf Regenbögen. Also vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Anschluss, im Ersten, wartet auf Sie nun Sandra Maischberger mit ihren Gästen, unter anderem dem Bundesfinanzminister Christian Lindner. Und das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt, das bringt Sie um 0.05 Uhr auf den neuesten Stand der Dinge. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.